Wir stellen uns auch abends um 22.30 Uhr an das Fabriktor und gucken, kommen da auch Kinder oder 12-Jährige oder 13-Jährige mit raus. Wenn da welche rauskommen und die Vorstände haben am Nachmittag das Gegenteil erzählt, wird am nächsten Tag die Aktie verkauft, egal, auch wenn sie positiv sich entwickelt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des ARD Media Podcasts. Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin der ARD Media, hat in der heutigen Folge Alfred Plato, den Vorstandsvorsitzenden der ÖkoWorld AG, als Gesprächspartner am Mikrofon. Warum er als Diplom-Sozialarbeiter die ethische Geldanlage vorantreibt, wieso er das Schulfach Wirtschaft in Deutschland vermisst und wonach Alfred Plato süchtig ist, das sind einige der Fragen, die die beiden jetzt klären werden. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo Herr Plato, ungewöhnlicher Einstieg ins Interview. Wir sprechen über Ihre Abhängigkeiten und Süchte. Sie haben mir gerade ein Geständnis gemacht, Sie sind süchtig.
Absolut süchtig. Ich bin süchtig nach Gerechtigkeit. Ich bin süchtig nach Offenlegung oder Offendeckung von politischen Fehlverhalten oder von politischen Abhängigkeiten. Ich bin ganz privat süchtig, was hier Tatort anbetrifft, weil ich immer schon gerne Krimis gelesen habe und mich damit beschäftigt habe. Und ich finde, wie die Tatortfilme insbesondere in Köln und auch in Münster gedreht werden, das ist auch ein bisschen Lokalpolitik und die beiden Städte sind so unterschiedlich, dass es auch hauptsächlich süchtig und richtig abhängig bin ich zum Thema Frieden und zum Thema Gerechtigkeit. Das ist eben die problematischste Angelegenheit und ich erlebe mit zunehmendem Alter eine immer stärker werdende Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit gegenüber Menschen. Wenn ich mir alleine angucke, dass ich ja staatlich anerkannter Erzieher bin, also ich könnte das Interview jetzt auch sofort abbrechen und könnte beim nächsten Hildener Kindergarten als staatlich anerkannter Erzieher anfangen, weil da sind mittlerweile 256 Kinder, die keinen Platz in einem Kindergarten haben. Und hier hat mir dann der Bürgermeister verraten, dass er gar nicht wusste, dass vor 4 Jahren wesentlich mehr Kinder zur Welt gekommen sind. Hier ist das Krankenhaus, da bringen die Mütter die Kinder zur Welt, die Statistik ist da. Und wenn 30% mehr Kinder geboren werden, brauche ich 3 Jahre später 30% mehr Kindergartenplätze. Das ist aber Mathematik. Ja, das ist das.
Aber den Eindruck hat man ja zunehmend, dass Politiker überrascht werden von Tatsachen.
Ja, das ist so richtig. Aber wenn ich Politiker bin, dann muss ich mich ja mit der Realität beschäftigen. Und insofern ist es für mich immer wieder aufregend, das zu erleben, was da stattfindet. So, ich habe für das, was ich tatsächlich tue, was die Süchtigkeit betrifft, nie etwas Richtiges studiert. Ich habe ja nach dem staatlich anerkannten Kindergärtner, und das habe ich gemacht, um aus meinem Elternhaus auszubrechen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das so Spaß machte. Ich war in einer Fachschule in Düsseldorf, rechts 12 Frauen, links 12 Frauen. Ich war der einzige Mann in diesen 1,5 Jahren der Fachschule. Und das fand ich dann so toll. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du auf die Uni und studierst Sozialarbeit. Dann habe ich dann mein Diplom Sozialarbeiter gemacht, aber nie einen einzigen Tag gearbeitet als Sozialarbeiter, nie einen einzigen Tag. Ich fand da so viele wissenschaftliche Lücken, dass ich dann anschließend noch Erziehungswissenschaften studiert habe, aber nie einen einzigen Tag gearbeitet habe. Ich habe mit 2 Kommilitonen aus der Sozialarbeit heraus dann angefangen, Unternehmensberatung zu machen, Versicherungsvermittlung zu machen für sogenannte politische Projekte oder für Dinge, die etwas atypisch waren.
Das war dann der Augenblick, wo Ihre Eltern, die Mutter war ja Steuerberaterin, gesagt hat, jetzt ist der Junge auf dem richtigen Weg.
Nein.
Immer
nein,
noch nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Also der Disput zwischen meinen Eltern oder mehrgewichtig meiner Mutter. Ich habe mich ja da entfernt, weil es war völlig klar für mich, für meine Eltern, dass ich Wirtschaftswissenschaften studiere und dass ich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, das wusste ich seit 6. aufwärts, deshalb musste ich ja auf dieses humanistische Gymnasium. Nein, das kam gar nicht vor. Ich habe mich von meinen Eltern für einen Zeitraum von etwa 10 Jahren getrennt. Ich habe dann, nachdem ich das gemacht habe, was ich eben erklärt habe, doch überlegt, im Rahmen unserer politischen Tätigkeit für Bioläden, für alle möglichen Fahrradläden zum Beispiel, habe ich dann 1983 eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet. Das ursprüngliche Unternehmen hieß Versico Versicherungskollektiv. Und dann habe ich die Steuko gegründet, Steuerberatungskollektiv. Da kam die Kammer aus Düsseldorf und hat gesagt, Herr Plato, das geht nicht. Ich hatte es geschrieben mit EU und die haben mich dann dazu gezwungen, OI draus zu machen, weil es eben in der Steuerberatung kein Kollektivbetrieb geben könnte oder nicht zugelassen wurde. Und so wurde 1983 die Steuko GmbH gegründet mit einem Steuerberater, den ich bei einer Düsseldorfer Hausbesetzung kennengelernt hatte. Und dann startete das und das war sozusagen für mich die, ja, ich sag mal, Wiedereingliederung in meinen eigenen Sozialisationsprozess, um das dann zu machen. Und dann sind wir auf der Fichtenstraße rechts neben dem Zack, gab es die Versico Versicherungskollektiv und in denselben Räumen und mit denselben Mitarbeitern die Steuko Steuerberatung. Niemand in Deutschland machte Versicherungsvermittlung als Makler und Steuerberatung mit einem und demselben Aktenkoffer. Das hat dann 1998 die Kammer nicht mehr haben wollen, weil die Enge zwischen den beiden Betrieben, es waren lustige Diskussionen und die Steuerberater, die vier, die ich dann hatte, die haben sich dann fürchterlich gestritten, weil die waren zum Teil so konservativ. Und dann haben ich mit meinem Kollegen Klaus Odenthal die Steuko, die Steuerberatungsgesellschaft, an die vier Steuerberater verschenkt, 1998.
Gibt es die noch?
Die gibt es immer noch, aber die sind so lahmarschig, wie sie... Also die kommen aus ihrer eigenen personenbezogenen Lärmarschigkeit überhaupt gar nicht raus. Und ja, das ist so das Übel an der ganzen Geschichte. Aber mir hat das viel Spaß gemacht, weil ich habe ja den Sozialisationsschaden, Steuerberatung und das macht mir heute immer noch Spaß. Und ja, das lasse ich eben ja auch machen. Das bringe ich Ihnen auch gleich noch extra. Ich habe ja mit meiner Frau zusammen eine Stiftung gegründet vor 2,5 Jahren. Die Stiftung für die Rechte der Alleinerziehenden. Und da ist das Thema Steuern für die Alleinerziehenden steht an zweiter Stelle, weil die wissen gar nicht, wie sie mit den Ergebnissen der Politiker umgehen können. Die Alleinerziehende mit 3 Kindern, der hat gar keine Zeit, zum Finanzamt zu gehen und so weiter. Das funktioniert nicht. Also in dem Teil bin ich noch aktiv
tätig.
Was
steht an erster Stelle?
Bitte?
Sie sagten, das steht an zweiter Stelle. An erster Stelle
steht, wie lässt sich... Bei einer alleinerziehenden Mutter, Väter haben wir nur 5% von den 1,8 Millionen in Deutschland, wie lässt sich an erster Stelle Arbeit und Umgang mit den Kindern organisieren? Das steht an erster Stelle, weil die Belastung, die da ist, ne, da war gestern Abend im Fernsehen, dass ein Drittel der deutschen Kindergärten heute geschlossen haben wegen unterschiedlicher Veränderungsprozesse in der Richtung drin, dann ist die Mutter, die als Sekretärin irgendwo arbeitet, kann nicht plötzlich von gestern Abend bis heute Morgen blau machen und sagen, ja, ne, das sind alles diese Tricksereien. Also an erster Stelle steht die politische Umsetzung für die Forderung, dass wenn ich mit einer Alleinerziehenden umgehe, dann muss ich das als Arbeitgeber berücksichtigen. Wir haben in unserer Firma 11 alleinerziehende Mütter. Und das ist völlig klar, dass ich die bevorzuge, wenn da ein Problem ist gegenüber meinem Kollegen hier, Gunther Schäfer, der hat 3 Kinder zu Hause, hat auch eine Frau zu Hause und kann manche Sachen anders lösen, als wenn er alleinerziehender Vater wäre, dann käme er immer wieder in die Enge. So, das sind so Aufgaben, die wir dann hier auch in der Praxis durchführen. Also in dieser Firma zum Beispiel gibt es Kindergeld. Jedes Kind bekommt immer im Dezember seit Jahren 1.000 Euro. Jedes Kind, wir haben 43 Kinder hier. Egal wie alt die Kinder sind, ne, spielt keine Rolle, die können 20, 30 oder 40 sein. Jedes Kind bekommt einen Scheck, einen richtig schönen Scheck über 1.000 Euro. Und jedes Enkelkind, da haben wir so 20, bekommt 500 Euro jedes Jahr im Dezember. Das sind so Aufmerksamkeiten, politische Dinge, die zu uns passen und die den Unterschied zu anderen Firmen deutlich machen.
Wenn wir nochmal zurückgehen. Wir hatten jetzt die kollektive Versicherungsagentur Alfred und Klaus und Richtig. Das war quasi der Grundstein dann für Versico und für ÖkoWorld.
Richtig, ja.
Und wie ging es dann, also die Idee, die hinter ÖkoWorld stand, ist welche?
Ja, die Idee, die ÖkoWorld war die, dass wir uns dann mit der betrieblichen und privaten Altersversorgung beschäftigt haben in den 80er Jahren Und wir haben ein Versorgungswerk gegründet. Wir haben das erste Versorgungswerk für ökologische Betriebe gegründet, das Ökowerk e.V., ein eingetragener Verein. Da sind 2.500 deutsche Betriebe Mitglied, die zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Und die haben eben den Vorteil, dass sie für ihre Mitarbeiterinnen zu 100% sicher sein können, dass das, was die Mitarbeiterin als betriebliche Altersversorgung für sich in Anspruch nimmt, entweder nach den neuen Gesetzen muss es der Arbeitgeber, nach den früheren muss er es ja nicht. Aber wenn das umgewandelt wird, der Lohn mit den entsprechenden Einheiten drin, können diese Arbeitgeber und die Mitarbeiterin sicher sein, dass keiner dieser angelegten Gelder in irgendwelche Dinger reinfließt, die Menschen töten oder Sonstiges machen. Das hat sich dann entwickelt als eigenes Versorgungswerk. Das war dann so ein Teil und wir haben dann gesehen, dass die Versicherungsgesellschaften, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die wussten, die haben am Anfang gedacht, naja, der Plato sieht so wild aus und die anderen sehen noch wilder aus und wenn da mal 100.000 D-Mark zusammenkommen, ist das alles okay. Aber wir hatten relativ schnell 1 Million D-Mark als Kapitalanlage. Und dann entstand unser Wunsch zu sagen, das geht nicht, wir müssen etwas selber machen. Und so habe ich 1983 angefangen, die Ökobank EG in Frankfurt zu gründen. Und aus dieser Gründungsphase heraus haben wir dann eben 1989 überlegt, wir gründen eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, um das Geld der Versicherungsgesellschaft für unsere versicherten Betriebe und Menschen wirklich unter denselben sicheren Kriterien, ökologisch, ethisch, anzulegen. Und das haben wir dann weiterentwickelt. Wir haben einen Anlageausschuss gegründet Anfang der 90er Jahre. Und ich bin mit meinen beiden Kollegen 1992 nach Berlin zur BAKRET, wie das damals noch hieß, nicht BaFin, sondern BAKRET gefahren. Wir haben das Konzept vorgelegt und die Leute waren restlos begeistert, haben aber gesagt, sie würden in Deutschland einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem Namen Ökovision keine Genehmigung erteilen, weil die damals 23 vorhandenen anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften haben den Namen abgelehnt. Also die DWS, die Union und die Deka wollten keine Konkurrenz in Deutschland haben mit der Genehmigung durch die BAKRET mit dem Begriff Öko. Und dann habe ich natürlich sehr frustriert gewirkt und dann hat der damalige Präsident gesagt, Herr Plato, beruhigen Sie sich, wir haben in Luxemburg angerufen. Die Luxemburger sehen das völlig anders. Wir haben ihre vielen Anträge hier in Kartons verpackt. Mieten Sie sich einen VW-Bus in Berlin und fahren Sie mit den Kartons bitte wieder zurück nach Düsseldorf und fahren Sie dann weiter nach Luxemburg. Und so sind wir dann 1995 in Luxemburg als Kapitalverwaltungsgesellschaft genehmigt worden und haben dann angefangen am 2. Mai 1996 unsere Investmentfonds selber, aber auch über Banken und damals noch über die Ökobank und ähnliche Dinge, aber in erster Linie für die betriebliche und private Altersversorgung zu verkaufen. Und dieser Begriff der ethisch-ökologischen und nicht nur nachhaltigen, weil Sie wissen, dass Ihre Polizeikollegen ja vor 3 Monaten in Frankfurt bei der DWS das Gebäude mal untersuchen mussten, weil ein gewisser Herr, dessen Namen ich hier nicht wörtlich nenne, mit einer wirklich jungen, verantwortlichen Engländerin, die ist dann 4 Wochen später ausgeschieden bei der DWS und sitzt jetzt in London, weil sie gesagt hat, ich kann diese vorsätzliche Betrügerei nicht akzeptieren. Und wir sind nach wie vor nach Artikel 9, wir sind nach wie vor 100% in der Taxonomie und wir haben überhaupt gar keinen Anlass, uns in irgendeiner Weise Fuscherei zu bringen. Aber auch die anderen Gesellschaften haben ja in den letzten 3 Monaten sich verabschiedet von Artikel 9 und sind zu 8, zu 7 oder anderen gewandert, weil sie Angst davor haben, dass die Polizei auch in Frankfurt ihr Gebäude stürmt und die Mitarbeiter untersucht und Ähnliches. Also in dieser klaren Richtung haben wir uns dann entwickelt. Der Versicherungsmakler hat sich immer weiterentwickelt. Mein Kollege Klaus Odenthal, der Kommilitone, hat das dann auch bundesweit vertrieben in der Richtung. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber wir haben peu à peu auch eine Bank nach der anderen oder eine Versicherungsgesellschaft gefunden, die unsere Fonds in ihr Programm aufgenommen haben.
Wie Sie gerade gesagt haben, waren Sie ja am Anfang ziemlich unique, wenn nicht sogar der Einzige, mit dem Ökofokus. Inzwischen gibt es ja viele Ökofonds, oder?
Ich wüsste nicht, was Sie unter dem Begriff viele verstehen.
Naja, es gibt zumindest viele Bankprodukte, vielleicht formuliere ich so, die mit einem ökologischen Fokus werben.
Ja, es kommt mal darauf an, was Sie unter, ich muss ja bei so einer Journalistin wie Sie vorsichtig sein, bei dem Begriff Fokus, wenn ich das dann so übersetze, ist das immer die Frage, reden Sie von einer ökologischen, ethischen, juristischen Definition oder reden Sie mit dem Begriff Fokus von der Bezeichnung oder von der Aufmachung?
Ich rede im Prinzip davon, da gab es jetzt kürzlich eine Untersuchung, dass viele der Fonds, die sich Ökofonds nennen, eben nicht nachhaltig und ökologisch sind. Mhm. Und deswegen war jetzt meine Frage, also zum einen, Sie waren ja vorher allein auf weiter Flur, vielleicht auch ein Teil Ihres Erfolgs. Und jetzt gibt es so MeToo-Produkte, die teilweise nicht mal MeToo-Produkte sind, sondern sich nur so nennen. Wie stehen Sie dazu, beziehungsweise wie beeinflusst das Ihre Geschäftsentwicklung?
Naja, also wenn ich mir realistisch angucke und ich bleibe mal bei den großen Namen. Also es gibt immer wieder Menschen, auch teilweise ehemalige Mitarbeiter von uns, die in irgendeinem anderen Zusammenhang einen Investmentfonds aufgelegt haben, aber die bewegen sich dann zwischen 30 und 50 Millionen schon seit 10 oder 20 Jahren, weil sie irgendeine Umgebung haben, wo das dann drin entwickelt wird. Aber auf der Basis dessen, was die Größenordnung anbetrifft, haben unsere großen Mitbewerber, die sich damit beschäftigen, die ja alle in Frankfurt sitzen, die haben ja vor 4 Wochen eben bekannt gegeben, dass sie viel mehr Mittelabflüsse im letzten Jahr hatten als Mittelzuflüsse. Mhm. So, und das unterscheidet uns von den anderen Gesellschaften. Wir haben im letzten Jahr mehr Mittelzuflüsse gehabt als Mittelabflüsse. Und das bedeutet eben auch, dass die Sicherheit der Kapitalanlage bei uns deutlich größer ist. Wenn Sie jetzt nach unserem Interview mir erzählen und Ihr Kollege hört nicht zu, dass Sie 10 Millionen geerbt haben von Ihrer Großmutter und würden die gerne hier anlegen, dann würden wir die 10 Millionen nicht nehmen. Das heißt,
was? Ja. Jetzt gerade, wo ich schon Probleme habe.
Wir arbeiten nicht für Frauen oder Männer, die Geld zu viel haben und das hier loswerden wollen. Also hier an diesem Tisch saßen schon in den letzten 5, 6 Jahren immer wieder solche, angefangen von Schwarzgeld, ne, ein niedergelassener Arzt, der sein gesammeltes Geld hier loswerden wollte, oder eben auch ganz berühmte deutsche Frauen und Männer, die aufgrund unseres Erfolges oder auch der Tatsache, dass sie damit angeben können, aber wir machen das nicht, einschließlich der katholischen Kirche, also der Kölner Mensch, der für das Geld der Kapitalanlage zuständig ist, Erzbistum Köln, war 2-mal hier und hat versucht, 100 Millionen anzulegen. Und ich habe ihn 2-mal, wie nennt man das auf Deutsch, des Hauses verwiesen. Weil, ne, also Aachen hat im letzten Jahr der Erzbischof 38 Millionen eingezahlt und überwiesen. Ich habe sie am selben Tag wieder zurückgeschickt. Ja, wir arbeiten doch nicht für irgendeine Organisation, wo Hunderte von missbrauchten Kindern zur Normalität dazugehören und bis heute nicht aufgeklärt sind. Das tun wir alle nicht. Also wir sind nicht geil auf das Geld zum Unterschied von anderen. Und insofern bewegen wir uns nicht nur bei der Auswahl unserer weltweiten Kriterien. Wir geben das meiste Geld dafür aus, dass wir zu den Firmen weltweit fahren. Wir haben 2400 Firmen weltweit ausgewählt in den letzten 30 Jahren, von denen wir glauben, dass wir in sie investieren können. So, und wir sind im Moment in 450 Firmen weltweit investiert, von Brasilien angefangen bis nach Norwegen, von Kanada bis sonstigen Sachen, aber natürlich nicht in Russland oder sonst was Ähnliches. Aber wir fahren dahin zu dritt. Und wir stellen uns auch abends um 22.30 Uhr in das Fabriktor und gucken, kommen da auch Kinder oder 12-Jährige oder 13-Jährige mit raus. Und wenn da welche rauskommen und die Vorstände haben am Nachmittag das Gegenteil erzählt, wird am nächsten Tag die Aktie verkauft, egal, auch wenn sie positiv sich entwickelt.
Wie oft erfahren Sie das? Also Sie bewerten die Firmen ja vorher, bevor Sie da investieren. Passiert es dann oft oder ist das eher so?
Also das passiert zweimal im Monat, ja, weil es wird natürlich gefuscht. Also es wird bei Geschäftsberichten vorsätzlich gefuscht. Gucken Sie sich doch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an, gucken Sie sich doch McKinsey an oder die Sache, die wir jetzt da in Frankfurt haben. Ich will den Namen nicht nennen, weil das noch ein Prozess ist. Ja, wo ja Behauptungen aufgestellt worden sind und wo die Wirtschaftsprüfer diese Behauptungen unterschrieben haben, nachdem sie sie geprüft haben. Aber in Wirklichkeit ist das dann Betrug. Und das geht mit uns nicht. Wir lassen uns nicht durch einen Geschäftsbericht täuschen. Wir reden mit den Leuten selber. Wir gehen in die Firmen rein. Wir überprüfen, die Zugänge und ähnliche Dinge, das kostet ganz viel Geld. Deshalb sind wir auch nicht billig. Also ein ETF zum Beispiel, was Sie ja vorhin schon erlebt haben, macht das alles gar nichts nicht. Ein ETF konzentriert sich mit der Kapitalanlage in irgendein Summesarium von irgendeiner anderen Gesellschaft und nimmt daraus den nachhaltigen entsprechenden Index und investiert in den Index. Ein ETF hat mit der Beziehung zu dem Unternehmen, die in dem ETF drin ist, null Zusammenhang. So, und das macht ihn dann natürlich billig, völlig klar, weil ich überhaupt gar keine Organisationsform habe dafür. Und es ist aber ein totaler Betrug oder, wie der Düsseldorfer sagt, Verarschung der Menschen, die das Kapital investieren. Und verarscht werden wir jeden Tag, wenn es um Kapital geht. Das machen wir alles nicht.
Generell ist es doch aber so, um jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen positiver zu werden. Also als Sie angefangen haben mit Ihrem Öko-World-Fonds, da war das Bewusstsein doch noch nicht so groß für Umwelt, für Ökologie, für wir müssen was tun. Da hat sich doch jetzt viel zum Guten entwickelt. Und das ist doch auch ein Trend, der wahrscheinlich Ihnen sehr entgegenkommt.
Also erstens war Anfang der 90er Jahre das Bewusstsein doch schon gut. Wir haben 92 unseren Anlageausschuss gegründet. Da befinden sich 12 Personen drin. Also zum Beispiel Martin Kunz, der entsprechende Erfahrung hat, oder die ehemalige Vorsitzende des BUND, also auch Koryphäen. Okay. 12 Personen, die das gemacht haben, den gibt es heute noch. Und der Anlageausschuss, der entscheidet ja, ob eine Firma mit ins Universum kommt oder nicht. Das macht auch kein anderer so, wie wir das machen in der Richtung. Und ich würde sagen, das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist immer nur profitorientiert getrieben, aber nie inhaltlich getrieben. Es gibt Ausnahmen. Ne? Es gibt in England 2 Fonds, es gibt in den USA 2 Fonds, die das machen. Aber hier im normalen Europa, egal ob ich jetzt zu BNP Paribas nach Frankreich gehe, ist es eine Vortäuschung nacheinander, weil sie sich für den Inhalt und die Realität gar nicht interessieren. Wenn sie das tun würden, kommen sie an eine politische Abhängigkeit. So, und das ist das Problem. Das Besondere bei uns ist, dass wir von niemandem abhängig sind. Weil wenn Sie Aktionärin werden bei uns oder auch Sie, ich will Sie nicht immer als männlich diskriminieren, dann bekommen Sie bei Ihrer Bank Vorzugsaktien unserer Gesellschaft. Damit bekommen Sie laufende Informationen, damit werden Sie eingeladen in unsere Hauptversammlung, aber Sie haben kein Stimmrecht. Und Stimmrecht haben nur ausschließlich die Stammaktionäre. Und wir haben Stammaktien und Vorzugsaktien. Mhm. Die Stammaktien sind stimmberechtigt und die Stammaktien haben nur Mitarbeiterinnen unserer Firma, niemand Fremdes, Drittes. Und insofern bestimmen wir unsere Politik selber. Und ich bin gerade dabei, eine Familienstiftung zu gründen, damit eben auch, wenn diese Generationen alle verstorben sind, in 200 Jahren immer noch niemand unsere Firma an die Allianz oder an sonstigen verkaufen kann. Das ist der Hintergrund der Geschichte. Und deshalb ist das, was Sie normalerweise erleben, bei uns gar nicht möglich. Weil wenn irgendjemand versucht, diese Wahrheitsprinzipien in Frage zu stellen oder zu verändern, dann werden die Mitarbeiterinnen auf die Barrikaden gehen und mit der Stimmberechtigung der Stammaktie haben sie das Recht zu sagen, das wollen wir nicht.
Wie alt sind Ihre Kinder? Ist da eine Nachfolge geplant?
Mein jüngster Sohn ist 27, Robert. Der macht gerade Praktikum bei McKinsey, bei der Allianz in München. Und dazu darf ich Ihnen nichts sagen, solange dieses Gerät läuft, sonst kippen Sie vom Stuhl. Und Robert hat Interesse daran, in diese Firma einzusteigen, aber nicht heute, sondern übermorgen oder sonst wie, auch ohne Druck, so in dieser Richtung, die da ist. Ich habe ansonsten noch 3 Mädchen und eben diesen einen Jungen. Die Mädchen sind alle nicht irgendwie, wie soll ich mal sagen, geil auf wirtschaftliche Bedingungen, ne, machen Pilates, oder die andere Tochter, die gestern Geburtstag hat, ist fotografisch unterwegs.
Was ist da falsch gelaufen in der Erziehung? Das ist ja direkt traditionell.
Tja, das ist eine richtige Frage, die stelle ich mir natürlich auch. Die hat immer was mit Umständen und besonderen Dingen zu tun. Ich kann das nur so reflektieren, dass die eine Zeit mitbekommen haben, wo wir in dem, was ich Ihnen gerade jetzt erzählt habe, vorher erzählt habe, vor Ihrer Frage, wo das nicht so durchsichtig war. So, mittlerweile sind wir zum Beispiel hier mit Gunter Schäfer in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Wir sind aber auch intern wahrnehmbarer, indem Gunter Schäfer hier, dieses Heft hier für die Aktionärin hat er geschrieben und wir machen interne Geschichten. Also das Erleben meiner drei Töchter von unserer Firma ist wesentlich geringer als das Erleben, was unser, mein Sohn Robert erlebt hat in der Richtung. Und jetzt könnten Sie mir eine gewisse feminine Diskriminierung vorwerfen. Die ist aber nicht vorsätzlich da, sondern die ist, glaube ich, irgendwo. Ne? Also wenn ich mir das angucke, die haben alle vier hier am Helmers Gymnasium hinterher ihr Abitur gemacht. Und wenn ich mir die Zeiten angucke, dann haben sie heute als Frau oder weibliche Abiturientin einen wesentlich besseren Status als vor 20 Jahren.
Generell ist es ja so, dass Frauen sich ja weniger interessieren für Finanzen und für Aktien. Und haben Sie einen Überblick darüber, wie viele, ob es einen Geschlechterteil gibt, der sich vielleicht mehr für ökologische Aktien interessiert?
Ja, es gibt, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, letzte Woche hier unten, wo wir eben fotografiert worden sind, waren letzte Woche drei Frauen, die ich begrüßt habe, weil sie aus Düsseldorf kommen und schon seit über 20 Jahren Kunden bei uns sind. Und die kamen auch alleine, ohne Mann, aus was auch immer für Grund. Und die Gespräche jeweils 10 Minuten. Den Rest hat dann eine Beraterin gemacht. Das war schon so, dass ich deutlich gemerkt habe, sie beschäftigen sich mit Wirtschaft, sie beschäftigen sich mit Krieg, sie beschäftigen sich damit, dass Rheinmetall jetzt in den DAX reinkommt und alle fragen wir uns, warum, wieso, weshalb, ähnliche Dinge. Und das nehme ich vermehrt wahr und das finde ich gut. Ja, aber ob das wirklich politisch gewollt ist, weiß ich noch nicht. Dafür haben wir zu viele Politiker männlichererseits, die immer wieder sich fetzen, wie in dieser Woche und in der letzten Woche, den femininen Teil, den ich ja für genauso wichtig halte wie den maskulinen, der spielt dann aber nicht so richtig dabei.
Ich sage ja immer, dafür bekommen wir jetzt das Innen geschenkt und ansonsten ändert sich nichts.
Tja, ich weiß nicht, wer soll das schenken.
Nee, also ich stelle jetzt auch in den letzten 30 Jahren jetzt keine riesengroße Änderung fest.
Nein. Ja?
Nein. Überhaupt Nein. nichts. Also, Nein. also die ist es schon so, dass die Chancen am Anfang vielleicht jetzt inzwischen höher sind, als sie früher waren. Aber spätestens zwischen 30 und 40 ändert sich das dann wieder.
Nein. Alleine die Gehälter, wenn Sie sich das angucken. Ja. Ich hatte vor 3 Jahren ein Treffen mit 8 Frauen aus meiner Fachschule Sozialpädagogik, die waren natürlich alle schon dann in Rente gerade angefangen in der Richtung. Und keine von diesen 8 hat mehr als 1.000 Euro monatliche Rente bekommen, obwohl sie 35 Jahre als Erzieherin in Kindergärten tätig waren. Ja, da kriege ich Wutanfälle. Gott sei Dank hatten 2 davon bei uns eine private Altersversorgung abgeschlossen. Denen ist richtig gut in diesem Bereich drin, aber ich kann doch nicht Erzieherinnen laufen lassen und sie mit 2.450 Euro wie gestern Abend im Fernsehen brutto pro Monat zu bezahlen für eine Zeit, die immer beweglich ist. Ne? Wenn die Mutter am Nachmittag um 16 Uhr nicht kommt, das Kind nicht abholt, weil irgendwas passiert ist, muss die Erzieherin so lange mit dem Kind da bleiben, bis irgendwas passiert. So, und das ist eine Frauendiskriminierung hoch 3. Es ist eine totale Ungerechtigkeit, die abläuft. So, und hier in diesem Betrieb werden Sie bei der Lohnbuchhalterin finanziell, wirtschaftlich leider diese Diskriminierung nicht finden.
Das ist bei uns in der Firma auch so, weil wir halt unsere Tarifstufen haben und sowas. Aber die Erfahrung und Beobachtung zeigt ja auch, dass in dem Augenblick, wo ein Beruf frauendominiert wird, also wo es sich wandelt, also wo mehr Frauen, Lehrer zum Beispiel, früher gab es ja männliche Lehrer, dann gibt es weibliche Lehrer, in dem Augenblick gehen ja die Gehälter nach unten. Also es geht dann quasi zurück und daran hat sich nichts geändert.
Da hilft auch das Innen nicht.
Meine Rede. Noch eine politische Frage am Rande. Sie hatten mal in so einem Finanzmagazin gesagt, dass Sie mit dem Wirtschaftsminister Habeck nicht tauschen wollten, wegen dem Spannungsfeld, das sich zwangsläufig ergibt zwischen dem, was man sich wünscht und zwischen dem, was machbar ist.
Ja, der Herr Habeck, der hat gute Vorsätze, der hat aber keine Lebenskenntnisse. Ich kann auch nicht in irgendeine IT-Abteilung gehen und kann da irgendetwas programmieren, weil ich habe die nicht. Und Habeck hat tolle Ideen oder kriegt tolle Ideen, da sind, aber er hat, was das Thema Wirtschaft anbetrifft und die Folgeleistung, keinerlei Fachkenntnisse. Er kann nicht damit umgehen. Ja, und ich kann auch kein Altgriechisch, weil ich da nur 3,5 Monate drin war und kann das nicht in irgendeiner Weise propagieren. Aber er tut so, er macht so und er holt sich die Bildung nicht. So, und ich muss einfach verlangen als deutscher Bürger oder Bürgerin, dass, wenn ich ganz bestimmte Positionen habe, dann muss die Person auch wissen, worüber sie redet. Und das ist schwierig. Und das ist ein Thema, was sich mit ihm so nicht lösen lässt. Jetzt kennt er sich ja seit vorgestern ganz fürchterlich und sie reiben sich auseinander. Und da merkt man noch deutlicher von dem, was in den Zeitungen heute drinsteht oder auch im Handelsblatt drinsteht, dass wir jemand haben, der nur Teilerfahrung und nur Teilkenntnisse hat. Ich kann aber den wichtigsten Teil, ne, im Kapitalismus ist halt Geld die Nummer eins. Wenn ich das alles nicht kann, dann wird es nicht funktionieren. Dann kann ich auch nicht mit meinen Kollegen, die ja nun eben dann von anderen Parteien kommen, er kommt zu keinem Ergebnis. Er kann zu keinem Ergebnis kommen. Er will, aber er kann nicht.
Ich muss mir schon wieder Sorgen machen. Können wir gleich zur Finanzkrise gehen? Glauben Sie, dass das im Augenblick gefährlich ist mit den Banken, was da gerade passiert?
Also das mit der Credit Suisse läuft ja schon seit 3 Jahren so. Ja, wenn Sie sich das Handelsblatt angucken von vor 3 Jahren, da stehen schon die ersten Mitteilungen drin und die Schweiz ist ein besonderer Platz, ist nicht mit den USA zu vergleichen. Und Kalifornien ist auch etwas ganz Spezielles in der Richtung drin. Das, was jetzt mit der UBS als Rettungsanker gemacht wird, trifft uns nicht so sehr, weil die aktuelle Politik, sowohl in USA als auch hier, ist daran interessiert, dass es nicht wieder zum Weltuntergang wie vor 2,5 Jahren kommt. Das ist nicht gewünscht und das hat uns auch nicht entsprechend weitergebracht. Das passt nicht. Nein, wir werden Ups and Downs haben und wir werden auch noch die ein oder andere, also die Oldenburgische Landesbank ist ja auch verkauft worden vor 4 Wochen, weil sie nicht mehr richtig in die Pötte gekommen ist. Und wenn ich mir die Solaris Bank jetzt angucke in Berlin, die weiß auch nicht mehr, was Kapitalanlage heißt und ähnliche Dinge. Und die BaFin hat ja jetzt da 100 Auflagen gemacht. Wir haben auch da eben Banken, die sich in Abhängigkeit begeben haben, die nicht weiter wissen. Und es ist auch genügend Stadtsparkassen, die im Minus sind. Aber wir haben auch Stadtsparkassen, die im Plus sind, wie Düsseldorf zum Beispiel. Ne? Die wissen, wie man damit umgeht. Ich sehe keine aktuelle ähnliche Krise wie 2003, damals entstanden durch den Krieg, Iran, Irak und ähnliche Sachen. Oder dann die Sache mit Lehman Brothers habe ich nicht auf dem Tapet.
So, dann bin ich an der Stelle jetzt wenigstens beruhigt. Wenn wir den Dreh jetzt noch schaffen zur Werbung vor der Tagesschau, wenn Sie jetzt so sagen, Sie also zieht sich ja durch Ihr ganzes Leben, Sie sind ja in allem, in Ihren Werten, in Ihren Ansichten, in dem, was Sie verkörpern, sind Sie sich ja erstaunlich treu geblieben, wenn ich das so sagen darf. Also, glaube ich, gibt wenig Menschen, die das so durchziehen. Ja. Es gibt ja diesen alten Spruch, ne, dass man, wenn man jung ist, ist man Sozialist und wenn man dann später noch sozialistisch denkt, dann ist man eher dumm. Aber das scheint sich bei Ihnen ja in keinster Weise zu bewahrheiten, wenn ich mir das so anschaue. So, ist die Frage, warum Werbung vor der Tagesschau?
Ja, also der Schwerpunkt der Frage kann ja nicht mit der Tagesschau zusammenhängen. Es geht ja darum, dass wir hier Gunter Schäfer sitzen haben und er betreut die Stadtsparkassen und Sparkassen in Deutschland, er betreut viele Volksbanken und die Banken haben uns jetzt seit 5, 6 Jahren teilweise wegen der Veränderungsprozesse in den Banken, was das Denken anbetrifft, an erster Stelle gestellt. Und dazu haben wir uns dann vor 2,5, 3 Jahren entschlossen, dieses auch zu fördern. Weil wir haben einfach zu viele Menschen, denen die Bildung für Wirtschaft fehlt. Mhm. Wir haben den Versuch gemacht, schon 2-mal hier mit unserer Bildungsministerin in Düsseldorf, dass auf dem Helmholtz-Gymnasium, wo keines meiner Kinder mehr ist, wir sponsern 4 Stunden pro Woche Steuern, Finanzen, Recht. Das ist mir bisher nicht gelungen, weil es abgelehnt wurde in der Richtung. Aber wir haben ein Land, in dem wir leben, in dem bewusst verhindert wird, dass die Menschen, die Einwohnerinnen, dass sie wissen, was das eigentlich ist und was das tatsächlich bedeutet. Und das macht die Sache so schwierig und deshalb sind wir hingegangen und haben gesagt, wenn wir die Menschen 1 oder 2 Minuten vor der Tagesschau, das ist die teuerste Version, die es gibt, für die Banken in Bewegung bringen, geht dann die Frau Meier-Schulze zur Stadtsparkasse am nächsten Tag und sagt, ich habe da gestern Abend gesehen, Öko-World-Klimafonds, kann ich den bei Ihnen kaufen? Und dann kommt es zur Interaktion zwischen der Beraterin bei der Bank und zwischen der Frau oder dem Mann, die das im Fernsehen gesehen hat. Es ist eine pädagogische Werbesendung. Es ist eine reine hundertprozentige pädagogische Werbesendung. Weil zum Unterschied von anderen bieten wir ja hier nicht irgendwelche Prozentsätze, was die Performance anbetrifft oder sonstige ähnliche Sachen. Es handelt sich um reine Pädagogik und es ist ein erziehungswissenschaftliches Konzept, mehr nicht, drittes Semester.
Herr Plato, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war hochinteressant und das sind die Augenblicke, wo ich meinen Beruf echt mag.
Das war es für heute mit dem ARD Media Podcast. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und für eure Zeit. Solltet ihr Fragen rund um die Themen Audio und TV haben, stehen euch die Kolleginnen und Kollegen der ARD Media natürlich jederzeit gern Rede und Antwort. Alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet ihr auf ard-media.de.